Ja, ein Ornithologiestudent, also Vogelkundler, ist in seiner letzten Prüfung. Der Professor ist dafür bekannt, dass wenn Studenten so in der Prüfung knapp auf knapp sind, dass er dann die Fragen extra knifflig stellt, weil er eigentlich solche Studenten nicht möchte. Es kommt, wie es kommt, bei ihm steht so ein bisschen auf der Kippe und der Dozent stellt dann eben so eine Frage, vor der sich alle Studenten fürchten. Der Professor stellt die Frage so. Und er stellt ihm drei Paar Vogelfüße in 3D vor die Nase, alle gleich groß, kein Raubvogel, Wasservogel und Wald- und Wiesenvogel, sondern drei Wald- und Wiesenvögel. Die Füße sehen fast exakt gleich aus, auf die gleiche Größe skaliert. Man kann sie kaum unterscheiden, höchstens an der Farbe. Und dann sagt der Student der Professor mit so einem bissigen Unterton, Vögelfüße sind so eindeutig wie Fingerabdrücke. Sagen Sie mir, welche drei Vögel Sie also vor sich haben. Und der Student, der sonst relativ pfiffig war, aber bei den Vogelfüßen das eben exakt ähnlich aussieht, sagt er irgendwelche drei Wald- und Wieselvögel und der Professor lächelt dann nur böse, sagt alle drei falsch, durchgefallen. Name bitte, damit ich das vermerken kann. Und dann sagt der Student, krempelt seine Hose hoch, zieht die Schuhe aus und sagt, raten Sie mal, Füße sind ja sehr eindeutig und geht's. So eindeutig ist das nämlich nicht. Warum erzähle ich das? Weil das im Prinzip genau das ist, was Jesus begegnet ist. Man will ihm Fangfragen stellen, man will ihn durchfallen lassen, man will ihn sozusagen zur Strecke bringen, aber Jesus ist genauso geschickt wie der Student, der dreht die Fragen einfach oft um, dass plötzlich die Fragenden gefragt werden und nichts mehr sagen können. Wir sehen das in den Kapiteln, die also zuvor genannt werden. Man fragt zum Beispiel Jesus, wem die Steuer zustehe, Gott oder dem Kaiser. Man will ihn fangen und eine Fangfrage stellen, aber Jesus antwortet so, dass man ihm nichts anhaben kann. Man fragt ihn, wie es sich bei der Auferstehung verhielte. Eine Frau, die 7 Männer hatte, alle sind gestorben. Wessen Frau ist sie denn im Himmel? Und Jesus antwortet so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten nichts mehr sagen können, weil er sie sozusagen brüskiert. Sie fragen ihn, was das höchste Gebot ist. Und Jesus antwortet so, dass sie sagen müssen, ja, er hat eigentlich recht, aber zugeben wollen sie es nicht, dann schweigen sie. Sie fragen Jesus, wessen Sohn der Messias ist. Und Jesus antwortet auch wieder so, dass sie nur schweigen können. In Kapitel 11, da geht Jesus in den Tempel, treibt, weil dort wenig Gottesdienst ist, aber viel Handel, treibt er die Händler aus dem Tempel. Und dann fragen ihn die Schriftgelehrten diese Frage, wenn wir die einmal einblendet, wer gibt dir das Recht, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Und geschickt, wie der Student, stellt Jesus ihnen jetzt einfach eine Gegenfrage und sagt, ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich komme, wenn ihr mir die folgende Frage beantwortet habt. Und dann fragt er die, die ihn gefragt haben, in Vers 30, geschah die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen? Antwortet mir. Und das ist für die Gefragten eine Zwickmühle. Sagen sie, Johannes kam im Auftrag Gottes, dann fragt Jesus sie, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt und seid umgekehrt? Sagen die Schriftgelehrten, er kam nicht im Namen Gottes, dann bekommen sie Ärger von den Menschen, die Johannes eben als Propheten erkannt haben. Und was machen die Schriftgelehrten? Sie schweigen, sagen lieber nichts. Und Jesus gibt ihnen keine direkte Antwort auf ihre Frage, in welcher Vollmacht er gekommen ist. Das tut er indirekt, jetzt in dem Predigtext heute, der sich anlehnt an das Weinberglied aus dem Alten Testament. Da gibt Jesus ihnen sozusagen eine indirekte Antwort darauf, in welcher Vollmacht er die Leute aus dem Tempel getrieben hat. Ich lese einmal den Text, den habe ich überschrieben, das Gericht, Mord im Weinberg, klingt eher wie ein Krimi, aber so ähnlich ist die Geschichte eigentlich auch. Markus 12, die Verse 1 bis 12. Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halbtot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halbtot geschlagen oder ermordet, bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als letzten, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes. Kommt, wir bringen um und behalten das Land für uns. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun? Fragte Jesus. Ich sage es euch, er wird kommen, sie alle töten, den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Also ähnlich wie das Weinberglied aus dem Alten Testament, aber Jesus setzt hier so ein bisschen anderen Akzent. Und wir wollen jetzt quasi den Fußspuren folgen mit drei Gedanken, um zu sehen, wie Jesus hier über seine Vollmacht spricht und was er den Leuten mit diesem Gleichnis erzählen will. Den ersten Gedanken habe ich mal geschrieben, unvorstellbares Ringen. Also ein Gleichnis ist ja immer eine bildhafte Geschichte. Der Weinbauer, der eigentliche Weinbergbesitzer steht für Gott. Gott ist der, dem der Weinberg gehört. Und der Weinberg selbst, das haben wir im Weinberglied erfahren, das ist auch gleich geblieben. Der Weinberg aber ist das Haus Israel. Wie wird Gott in diesem Gleichnis dargestellt? Man erfährt, dass er sehr fürsorglich und liebevoll ist. Er tut für den Weinberg alles, was so ein Weinbergbesitzer tun kann. Er baut eine Mauer, um ihn zu schützen. Er pflegt ihn, er bebaut ihn, er baut einen Turm da rein, eine Grube. Also er tut alles. Und als er fertig ist, erzählt diese Geschichte nur, dass er ins Ausland reist und den Weinberg sozusagen verpachtet. Die Bedingungen werden ausgehandelt, alles gut geregelt, wie man das unter Kaufleuten so tut. Er geht ins Ausland und als die Zeit der Ernte ist, fordert er sozusagen den vereinbarten Pachtzins, das, was sie ausgemacht haben. Also der Weinbergbesitzer Gott verhält sich vertragsgerecht. Er fordert jetzt plötzlich von den Leuten nicht mehr als vereinbart, sondern er hält sich an das Vereinbarte, während die Weinbauern, die jetzt das gepachtet haben, sich plötzlich ganz anders verhalten und sich an das scheinbar nicht mehr erinnern, was sie vereinbart haben. Die Pächter weigern sich, den Pachtzins zu zahlen. Wer Mieter hat oder Pächter und dann erlebt, dass die Miete nicht bezahlt wird über längere Zeit, weiß, dass das nicht schön ist. So. Im Gegenteil, sie bezahlen nicht nur nicht, sondern sie fangen an, die Knechte, die er schickt, zu misshandeln, zu schlagen und sogar zu töten. Es wiederholt sich sozusagen das Weinberglied, wir haben es gehört in Vers 7 in Jesaja, er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. So gehen die Weinbauern, die Pächter mit dem Eigentümer und seinen Knechten um. Und jetzt kommt das Interessante oder Ungewöhnliche an diesem Gleichnis. Was tut also der Besitzer des Weinbergs? In dieser Geschichte, im Gleichnis, schickt er schließlich sogar seinen Sohn, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Man könnte sagen, der Weinbergbesitzer steigert sich im Guten. Er fängt erst bei den Knechten an und er schickt sogar seinen Sohn, die letztmögliche Möglichkeit, die man sich vorstellen kann, das macht er, schickt seinen Sohn. Wenn Jesus hier vom Sohn spricht, meint er sich selbst. Er ist der Sohn, der geschickt wird. Damit beantwortet Jesus sozusagen die Frage, in welcher Vollmacht Hast du die Leute aus dem Tempel getrieben, dass er sagt, ich bin der Sohn des Weinbergbesitzers, ich bin Gottes Sohn? Das sagt Jesus nicht nur so, sondern Gott hat es ihm selber gesagt. Wir haben das in der Markus-Reihe gehört. Bei seiner Taufe heißt es in Markus 1, Vers 11, aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Letzte Woche haben wir gehört, als Jesus auf dem Berg ist und sozusagen in himmlischer Erscheinung, man nennt das Verklärung, plötzlich zu leuchten scheint, dann kommt wieder eine Stimme vom Himmel, wieder Gottes Stimme in Markus 9, Vers 7. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, auf die Jünger, und aus der Wolke sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also der Weinbergbesitzer Gott in dieser Geschichte schickt seinen Sohn und denkt, den werden sie respektieren. Denn in dem Sohn erkennt man ja den Vater. Sie werden sich nicht trauen, Hand an ihn zu legen. Und wenn man diese Geschichte so hört, wird jedem Zuschauer klar, eigentlich wird ein Weinbergbesitzer so nicht handeln. Dieses Gleichnis übersteigert das Handeln dieses Weinbergbesitzers in einer Weise, wo wir sagen würden, da hätte ich schon längst die Anwälte eingeschaltet oder die Polizei geschickt. Auch wenn das im Gleichnis übersteigert ist, ist es genau das, was Gott im Geschehen mit seinem Volk Israel getan hat. Es schreibt eigentlich genau die Heilsgeschichte wieder, die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Denn ganz am Anfang der Bibel, als die Menschen sich entscheiden, ohne Gott leben zu wollen, von ihm weglaufen, beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel, in 1. Mose 3, kann man schon lesen, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Adam, wo bist du? Adam heißt übersetzt Mensch, wo bist du? Vom Anfang der Bibel bis zum Ende ist Gott auf der Suche nach Menschen, die weggelaufen sind, und er handelt so wie in dieser Geschichte. Er schickt andauernd in der Geschichte Israels Propheten, die zum Volk reden, sie aufrufen, umzukehren, mit Gott zu leben und die genau das erleben, was in dieser Geschichte eben beschrieben wird. Teilweise werden sie nur geschlagen, manche werden umgebracht. Und wie in der Geschichte schickt Gott letztlich seinen Sohn. Und man kann sich fragen, warum handelt Gott so unvorstellbar in dieser Geschichte? Warum wird er so beschrieben, so wie wir nicht handeln würden? Weil er um die Herzen der Menschen ringt, weil Gott möchte, dass jeder Mensch ihn kennenlernt. Und das ist ihm preiswert, den wir nicht zahlen würden. Gott ringt darum, Menschen zu gewinnen, selbst wenn die Menschen ihn manchmal schlecht behandeln. Ein Beispiel von einem Gefängnisseelsorger, einem Pfarrer, der im Gefängnis über Jahre einen Schwerverbrecher, also viele Besuchte, aber auch immer zu einem Schwerverbrecher geht, der ihn immer ganz schlimm behandelt, der Gefangene spuckt ihn an, schimpft ihn aus, wirft ihm Flüche an den Kopf, wirft ihm manchmal das Essen durchs Fenster, durch die Gitter, macht alles Mögliche, um diesem Pfarrer das Leben schwer zu machen im Gefängnis. 17 Jahre lang geht der Pfarrer trotzdem regelmäßig zu diesem Gefangenen, obwohl er ihn so behandelt, bis der Gefangene nach 17 Jahren innerlich zusammenbricht und sagt, ich habe sie 17 Jahre wie ein Teufel behandelt und sie haben mich immer wie ein Mensch behandelt. Ab heute möchte ich auch ein Mensch sein. Und der Pfarrer hat es erreicht, durch Liebe, durch Beständigkeit, durch Ringen um diesen Menschen, dass der Mensch sein Leben sozusagen Gott geöffnet hat, Christ geworden ist, sein Leben ändern wollte und geändert hat. Wisst ihr, das ist der Wunsch in dem Gleichnis. Darum ist Gott in diesem Gleichnis so unvorstellbar gnädig oder wo man sagt, das würde ich nicht tun, weil er genau das möchte, dass die Weinbergpächter an einen Punkt kommen und sagen, jetzt hat er uns so beschämt. Jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, es tut mir leid, ich kehre um, ich tue Buße. Man sieht also in der Geschichte, wie sehr Gott Menschen liebt. Alles Mögliche tut er, um sie zu gewinnen. Und das Schöne ist, was Jesus hier für diese religiösen Führer getan hat, das tut er auch für dich und für mich. Dass Jesus auch möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und wie gesagt, was er tut, er geht bis ans Letzte, bis ans Äußerste. Er schickt seinen Sohn, jetzt nächste Woche feiern wir an Karfreitag, dass Jesus für uns gestorben ist oder denken daran an Ostern denken wir, dass er den Tod bezwungen hat. So weit ist Gott bereit zu gehen, um uns zu gewinnen. Das Zweite, gnadenloses Handeln. Wie reagieren jetzt die Pächter? Es wäre schön gewesen, sie hätten es so gemacht wie der Gefangene im Gefängnis. Oder wie David, von dem wir gehört haben. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wir wissen es, auch er hatte Zeiten, wo sein Leben ganz anders verlief, als er sich das vorgestellt hat oder Gott sich für ihn vorgestellt hat. Wir alle kennen vielleicht, oder wenn nicht, die unrühmliche Geschichte, wo David eine Frau nackt baden sieht, diese Bathseba. Er lässt sie als König zu sich holen, schläft mit ihr, weil ihr Mann im Krieg ist. Für ihn ist es eine Affäre, dann erfährt er plötzlich, dass diese Frau schwanger ist. Um die Geschichte sozusagen wieder einzuholen, lässt er den Soldaten kommen, den Uria, einen seiner besten Soldaten, und sagt, geh doch zu deiner Frau, verbring Zeit mit ihr. Aber der Soldat sagt, während meine Kollegen kämpfen, kann ich nicht zu meiner Frau gehen, er weigert sich sozusagen. Dann wird ja offensichtlich, wenn sie schwanger ist, er kann es nicht gewesen sein. Und David entscheidet dich dann zu etwas wirklich Schrecklichem. Er sagt, schick den Uria ganz vorne an die Front und dann, wenn er bekämpft wird, zieht euch zurück, sodass er sozusagen umgebracht wird. Und das geschieht so, der Uria stirbt. Und David glaubt, er kommt damit durch mit dieser Geschichte. Und dann passiert bei David etwas Ähnliches wie hier mit den Weinbergbesitzern. Der Prophet Nathan kommt zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte und sagt, ein Mann hatte ganz viele Schafe, war unwahrscheinlich reich. Und sein Nachbar hatte nur ein einziges Schaf, das er geliebt hat wie sein Kind. Und als er jetzt ein Festmahl machen will, sagt dieser reiche Mann, warum soll ich meine eigenen Schafe sterben lassen? Ich nehme einfach dem Armen sein Schaf weg und nehme das. Er tut es in dieser Geschichte. Und David, der selber Hirte war, ist im Herzen erschüttert und sagt, dieser Mann muss sterben, wenn man sowas tut. Und dann sagt der Prophet Nathan zu ihm, dieser Mann bist du. Und der David macht dann etwas, was die Schriftgelehrten und die religiöse Elite hier nicht tut. David erkennt, er hat wirklich etwas Schreckliches getan. Er tut Buße, er ändert sein Leben und bittet um Verzeihung, auch wenn er vieles nicht mehr ungeschehen machen kann, aber er ist damit nicht zufrieden. Wisst ihr, was die Elite in diesem Text macht, diesem Weinberglied? Das wird hier auch überzeichnet. Während Jesus sich zum Guten steigert, steigern die sich zum Bösen. Die fangen erst an mit Misshandeln, einfach so ein bisschen schlagen, dann töten und dann kommt der Sohn. Und wie gehen sie jetzt mit diesem Sohn um? Wir lesen es nochmal in Vers 7 und 8. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes, komm, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Also die sind hart geworden in dem Herzen, verhärtet. Anstatt wie David umzukehren oder wie dieser Gefangene, entscheiden sich zu dem Schlimmsten, was man sich vorstellen kann. Sie wollen den Sohn töten, damit sie irgendwann den Weinberg behalten können, wenn auch der Vater stirbt. So hart reagieren sie. Ihnen ist bewusst, der Sohn kommt. Sie sagen ja, wenn wir ihn töten, können wir es behalten. Ihnen ist bewusst, wer der Sohn ist und sie töten ihn trotzdem. Und in dieser Geschichte, im Gleichnis, sind sie sogar so hart, dass sie den Leichnam vor die Stadt werfen, nicht beerdigen. Das war so die äußerste Form der Verachtung. Denn wenn eine Leiche nicht beerdigt wird, haben die wilden Tiere sich an der Leiche gut getan. Sie verachten in dieser Geschichte den Sohn Gottes bis aufs Äußerste. Und ich habe das so unterstrichen, sie nahmen ihn. Das sind im Prinzip die Worte, die auch bei der Kreuzigung von Jesu genannt werden. Jesus wird genommen, im Garten Gethsemane verhaftet, verurteilt. Sie töteten ihn, genauso wird es dem Sohn Gottes ergehen. Er wird getötet am Tod, am Kreuz. Sie warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Der Berg Golgatha, der lag außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Und das war sozusagen eine Müllkippe. Da gab es noch einen Berg, auf dem die Kreuze dann standen. Und da wirft man Jesus hin. Jesus macht den Leuten deutlich, dass er genau weiß, was mit ihm passieren wird. Er sagt, dass er in diesem Gleichnis schon voraus, bevor er stirbt. Und das war etwas, was Jesus auch schon wusste. In Markus 10 liest man, wenn wir nach Jerusalem kommen, sagt er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen, an die Römer ausliefern. Man kann sich fragen, warum hat die theologische Elite, diese Weinbauern, warum haben die so hart reagiert? Warum haben die selbst den Sohn in dieser Geschichte getötet? Der Kern der Vorwürfe, den Jesus gegen sie erhebt, ist, dass sie eigentlich den Weinberg selbst behalten wollen. Sie wollen selbst an die Stelle Gottes treten. Sie wollen sein wie Gott. Sie wollen die Macht nicht mehr teilen. Sie wollen die Frucht selber erben. Sie machen sich selber groß. Sie wollen groß rauskommen. Sie sind stolz auf das, was sie erreicht haben. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir sind ja keine religiösen Führer zur damaligen Zeit. Ich denke, eine Gefahr gibt es auch für uns, dass wir Menschen manchmal wie die Schriftgelehrten, wie die theologische Elite denken, dass wir Gott vielleicht nicht brauchen, unser Leben selber geregelt kriegen, ähnliche Entscheidungen treffen wie diese Leute. Und manchmal unser Herz auch hart wird gegenüber Gott, weil wir uns in unser eigenes verliebt haben, in das, was uns wichtig ist. Damit sind wir im Prinzip wieder beim Thema der letzten Woche. Da ging es um Stolz. Der Stolz, der die Jünger dazu getrieben hat, wer der Wichtigste ist. Stolz weigert sich sozusagen, die Luft Gottes atmen zu müssen. Der sagt, ich atme meine eigene Luft. Ich brauche Gott nicht. Stolz bringt uns davor, dass man einen Spiegel aufstellt, sich im Spiegel bewundert, anstatt sich selber vor Gott sozusagen beurteilen zu lassen. Man beurteilt sich selbst und findet sich gut. Wie können du und ich uns schützen, dass wir nicht stolz werden, dass wir nicht innerlich hart werden, so wie es hier bei diesen Pharisäern deutlich wird? Auch dazu vielleicht eine kleine Geschichte von einer Frau, die dafür bekannt war, dass sie zwar arm war, aber die war fast immer fröhlich, gut gelaunt. Und auch in schwierigen Zeiten hatte sie Vertrauen. Und man hat sie gefragt, was ist das Geheimnis, dass es dir so gut geht? Sie sagt, ich habe kein Geheimnis. Ich mache nichts Besonderes. Morgens, wenn ich aufstehe und mich wasche, dann bete ich immer, Herr, so wie ich mich jetzt gewaschen habe, wasch du mich bitte und mach mich rein. Ne? Und im Laufe des Tages behüte und bewahre mich. Und wenn ich mich dann anziehe, dann bete ich dabei immer, Herr, so wie ich jetzt meine Kleider anziehe, bitte ich dich, zieh du mich an mit den Kleidern deiner Gerechtigkeit, dass ich so in den Tag gehen kann. Und wenn ich dann die Stube ausfege, dann sage ich, Jesus, so wie ich jetzt die Stube ausgefegt habe, feg du einfach in meinem Leben all das raus, was da nicht reingehört. Verändere mich, präge mich. Und sie sagte, und wenn ich abends das Feuer anzünde, dann bitte ich Gott, Herr, zünde du mir immer wieder neu dein Feuer an, schenk mir deinen Heiligen Geist, damit ich verändert werde. Und damit hat sie das Geheimnis, das keins war, echt gut beschrieben. Wie kann man sich hüten, davor stolz zu werden, indem man nah an Jesus bleibt, an Gott bleibt? Das wäre ein guter Ratschlag oder Tipp dafür, dass wir unser Leben in Verantwortung vor Gott leben. Der dritte und letzte Gedanke, konsequentes Urteilen. Jetzt hört Jesus mit dem Gleichnis auf. Und Jesus stellt ihnen eine Frage. Wir schauen uns die Frage nochmal an. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus hier jetzt einen Moment gewartet hat und keiner was gesagt hat, weil die religiösen Führer gewusst haben, dass Jesus sie meint, haben sie geschwiegen, wie meistens. Und dann gibt Jesus selber die Antwort, was passieren wird. Er sagt dann weiter in diesem Vers, ich sage es euch, er, also der Weinbergbesitzer, wird kommen, der Weinbergeigentümer wird kommen, sie alle töten, den Weinberg an andere verpachten. Damit macht Jesus was sehr Hartes. Er spricht sein Urteil über die jüdische Theologenschaft, über die jüdischen Führer des Volkes und sagt ihnen ein Urteil zu und sagt, Gott wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und das macht Jesus nicht mit einem Lächeln im Gesicht, sondern immer noch, um eigentlich zu erreichen, dass der eine oder andere von diesen Theologen in sich geht und sagt, ja, eigentlich hat er recht, ich muss mein Leben ändern. Selbst da möchte Gott Menschen noch gewinnen. Was kann Gott noch tun, ne? Wenn man sich vorstellt, er hat seinen eigenen Sohn geschickt, eine Steigerung ist nicht mehr möglich. Mehr kann Gott nicht tun, um dir und mir zu zeigen, dass er uns liebt. Mehr geht nicht. Und das muss uns bewusst sein, wie wir mit Gott umgehen, das hat auch Konsequenzen. Jeder von uns muss eine Entscheidung treffen, wer Gott, wer Jesus für uns ist. Und das Schöne bei Gott ist, Gott und Jesus respektieren unsere Entscheidung. Wenn jemand sich entscheidet, ohne Gott leben zu wollen, dann darf er das. Dann sagt Gott, ja, wenn du das so möchtest, ich fände es anders besser. Wenn wir uns entscheiden, Gottes Gebote zu übertreten, dann sagt Gott, du kannst meine Gebote übertreten, es wird dir nicht gut tun, aber wenn du das möchtest, tu's. Wenn wir als Konsequenz lieber ohne Gott leben wollen, wenn wir verloren gehen wollen, sagt Gott, das bricht mir das Herz, aber es ist deine Entscheidung. Ich zwinge dich nicht zu einem anderen Leben. Aber das darf man nicht vergessen. Ne? Er bietet den Menschen an, sozusagen mit diesem Geschichte umzukehren, Buße zu tun, ein neues Leben zu leben. Gott akzeptiert unsere Entscheidung. Wir werden ein Lied dazu hören, von Samuel Harfst, das heißt anders als du denkst, das gibt dieses schön wieder.
Ich bin die Wahrheit, du kannst sie dir verdrehen. Ich bin der Weg, das Leben, du musst nicht auf mir gehen. Ich bin das Licht der Welt, du darfst die Augen schließen. Bin eine offene Tür, du kannst dich mir verschließen. Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst. Bin der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Doch hab ich große Pläne, will sie mit dir aushalten. Du darfst dich selbst zerstören, bist Hüter deiner Zeit. Ich akzeptiere auch ein Nein für alle Ewigkeit. Denn ich bin anders als du denkst, mehr als du glaubst. Der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück.
Also ich hoffe, man führt so ein bisschen von dem Ringen, dass Gott unsere Entscheidung akzeptiert und trotzdem sich wünscht, dass wir ihn kennenlernen, mit ihm leben, mit ihm unterwegs sind. Jesus wirft den Pharisäern stellt ihnen eine zweite Frage, ob sie die Bibelstelle nicht kennen. Er bezieht sich auf das Alte Testament, auf Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Die religiösen Leiter sahen sich oft als Bauleute und Jesus sagt ihnen das. Der Eckstein bin ich, ihr habt mich verworfen. Und die Schriftgelehrten, die Theologen müssen erkennen, sie haben dann einen blinden Fleck. Es ist vor ihren Augen und sie können es nicht akzeptieren und nicht sehen. Oder sie wollen es nicht sehen. Sie kannten die Bibelstelle, aber sie haben sie nicht so verstanden. Und dann steht am Ende der Geschichte, sie wollen Jesus verhaften lassen, trauen sich aber nicht, weil die Leute noch gegen ihn sind und gehen dann weg. Die Frage am Schluss, ob Jesus der Eckstein unseres Lebens ist, was dich trägt. Der Eckstein ist der entscheidende Stein im Haus. Das war damals ein ziemlich großer Stein, ein bisschen größer als die anderen, an dem er die Richtung ausgerichtet hat, der wichtig war, um Haus zu bauen, der trägt und hält. Was hält und trägt dich? Wie stehen wir zu den Ansprüchen Jesu, die er in diesem Text zum Beispiel nennt? Und Jesus war mit seinen Ansprüchen nicht kleinlich. Nächste Woche ist ja Karfreitag, als man ihn verhört und der Hohepriester ihn in diesem Verhör eine Frage stellt, fragt ihn der Hohepriester, ob er der Christus, der Messias, der Retter ist, der Sohn Gottes, fragt er. Und Jesus antwortet das, man muss sich das vorstellen, es ist, wie du es sagst, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten Gottes sehen, auf dem Platz der Macht und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Da zerriss der hohe Priester zum Zeichen seines Abscheus sein Gewand und rief laut aus, Gotteslästerung. Der hohe Priester hat verstanden, dass Jesus sagt, er sei Gottes Sohn, was Jesus auch gesagt hat. Jesus forderte damals die religiösen Leiter heraus, auch dich und mich, dass wir zu ihm sozusagen eine Meinung haben, eine Stellung beziehen. Ich habe euch noch eine Folie mitgebracht von C.S. Lewis. Der hat immer gesagt, Jesus erhebt den Anspruch, Gott zu sein, das sieht man links. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, seine Behauptung war falsch, dann wäre er eben nicht der Sohn Gottes. Wenn er wusste, dass seine Behauptungen falsch waren, dann hätte Jesus absichtlich gelogen, wäre ein Lügner gewesen. Und wenn er es nicht gewusst hat, dass seine Behauptungen falsch waren, dann wäre Jesus sozusagen verrückter gewesen, der von sich behauptet hätte, er wäre Gott. Auf der anderen Seite, wenn seine Behauptung, sein Anspruch allerdings richtig war, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dann gibt es eigentlich nur die drei möglichen Reaktionen. Man glaubt an ihn, man nimmt ihn als Herrn an, man lehnt ihn ab oder man ignoriert ihn einfach. Aber ihn zu ignorieren heißt eigentlich auch, ihn abzulehnen. Eigentlich gibt es nur zwei Varianten, aber so sieht es aus. Ich möchte zum Schluss kommen, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann sind du und ich herausgefordert, zu ihm eine Position zu beziehen, wer er für mich ist. Wenn er Gott ist, dann erhebt er sozusagen Anspruch auf mein Leben. Wenn er nicht Gott ist, dann kann ich ihn vergessen. Aber du musst da für dich Klarheit bekommen, wer Jesus ist. Wir haben das so heute gehört, wie weit Gott geht in der Liebe zu den Menschen, in einer Weise, wo wir sagen würden, das würden wir nie tun, aber er tut es, um uns zu gewinnen. Schade, wenn man wie die Leiter des Volkes sich dann so verhärtet und so reagiert wie in dieser Geschichte. Du und ich, wir sind herausgefordert, unsere eigene Position zu finden. Und Jesus würde sich freuen, Gott freut sich, wenn wir uns auf ihn einlassen, seine Einladung annehmen, denn die besteht bis heute. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du anders bist, als du denkst. Das wurde in diesem Lied so deutlich, auch in diesem Gleichnis, wie weit du gehst, um die Weinbergpächter zur Umkehr zu bewegen. Und trotzdem kommen sie an den Punkt, wo sie so hart geworden sind, dass sie das nicht möchten. Und ja, dich sogar dann umbringen. Und du siehst uns und unser Leben und du möchtest, dass wir nicht so sind wie diese Weinbergpächter, sondern dass wir ja, diese Einladung, die du uns gibst, annehmen, dass wir uns dir öffnen, dass wir gerne mit dir leben. Ich danke dir, dass du unser Leben gut machen willst, neu machen willst, verändern willst, dass du uns ein Leben schenken willst, ja, das voller Vergebung ist, Gnade und Wahrheit, und dass du uns einlädst, daran teilzunehmen. Danke, Herr, dass du uns so begegnest, dass wir jetzt in dieser Zeit daran denken dürfen. Und gib, wenn wir so eine Position zu dir beziehen, dass wir uns das gut überlegen, denn das wird so auch deutlich, mit den Konsequenzen muss man dann auch irgendwie leben. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein, diese Einladung gilt. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Wir wollen dich nochmal bitten, dass du auch die Kinder, für die wir vorher gebetet haben, begleitest und segnest, dass wir sie im Blick haben als Gemeinde und dass die Familien heute da auch ein schönes Fest feiern dürfen. Amen. Wir singen jetzt Berührung.